Mama, der Papa-Podcast mit Alex und Finn.
Papa.
Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht die Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 528 Tagen Vater von Finn.
Ich bin Birger und seit 575 Tagen Vater von Junior.
Ich bin Flo und seit 680 Tagen Vater von Oskar.
Musst du erstmal ausrechnen gerade, ne? Ja, genau. Und mich kennt ihr ja schon, aber jetzt haben wir hier tatsächlich mal wieder eine Folge mit Gästen, wie ihr festgestellt habt. Und deswegen vielleicht mal ganz kurz, ja, woher kennen wir uns? Wie sind wir einander begegnet? Wie lief das ab? Ich habe ja schon kurz von unserem Kurs damals gesprochen, dem Papa und ich Kurs, den du ja geleitet hast, Flo.
Genau, ich habe Papa und ich Kurse gegeben im Haus der Familie und dort haben wir uns kennengelernt. Ich fand es sehr witzig und eine gute, entspannte Zeit für Väter mit ihren Kindern.
Ja, voll, auf jeden Fall. Irgendwie gut, sich da irgendwie zusammenzusetzen, mal ein bisschen zu quasseln einfach und die Kinder da einfach rumtollen zu lassen. Ja, und du warst auch dabei.
Voll, genau. Ich war auch dabei, mitgemacht bei den Kursen von Flo und da haben wir uns einmal gesehen. Ich glaube, einen Kurs haben wir zusammen gemacht, ne?
Oder? Ja, ein oder zwei.
Ja, wie auch immer. Ja. Genau, ein oder zwei. Und dann schriebst du irgendwann mal in unsere WhatsApp-Gruppe rein, dass du den Podcast hast.
Ja.
Und sagst mir, ich hab da ein Thema.
Ja, ich dachte halt.
Hab ich mal geschrieben.
Ja, dachte ich halt irgendwie, mache ich mal ein bisschen Werbung für den Podcast. Und ich habe auch irgendwie in dem Kursraum irgendwie einen Banner aufgehangen oder so einen kleinen Flyer. Und ja, es wurde sich tatsächlich drauf gemeldet. Und unter anderem von dir.
Genau.
Und deswegen sind wir heute hier und sitzen, ganz witzig, hier in Flo's Wohnmobil. Erstmal ganz toll, danke für die Location. Von daher genau alles richtig gemacht. Ja, und wir drei wollen uns heute mal einem Thema widmen, was durchaus kontrovers ist und aber auch, wenn es um Kindererziehung geht, immer wieder wichtig wird. Und es geht um nichts Geringeres als die Gretchenfrage. Nämlich die Gretchenfrage aus Goethes Faust, nämlich, wie hältst du es mit der Religion? Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier mal, Achtung, Lehrermethode, wir machen mal eine kleine Blitzlichtrunde und jeder sagt mal ganz kurz und knackig eben eine Antwort auf diese Frage. Wie haltet ihr es mit der Religion? Wer will anfangen?
Ich fange an. Genau, mir ist mein Glaube total wichtig, aber losgelöst von der Institution. Also ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche, ich gehe auch nicht zwingend Weihnachten in die Kirche, aber ich bete und ich gehe auch recht regelmäßig in den Dom, um eine Kerze anzuzünden mit Oskar sogar. Allerdings losgelöst von dem Ritus an vielen Stellen.
Genau, ich bin Theologe, evangelischer Theologe. Und da könnte man direkt denken, natürlich total eng und irgendwie ist es auch so. Und gleichzeitig ist es auch ambivalent. Also sowohl, wenn man sich die Weltlage anguckt, so was im Namen von Religion immer wieder mal passiert.
Mhm.
Sowohl positiv als auch negativ, deswegen ambivalent. So und auch in meinem eigenen Leben ganz existenziell. Also sehr positiv, weil ich irgendwie zum eigenen Leben die große Kraft kenne, die irgendwie aus Glauben kommen kann, aber auch die großen Zweifel, die immer wieder für mich damit verbunden sind.
Ja. Ja, und ich bin ganz anders, stehe auf der ganz anderen Seite. Ich habe mit Religion nichts am Hut. Ich glaube nicht an Gott oder irgendwie sowas. Dennoch habe ich natürlich auch, bin ich katholisch getauft gewesen. Dann irgendwann
ausgetreten. Getauft bist immer noch.
Ja, genau, getauft bin ich immer noch, aber irgendwann dann ausgetreten aus der Kirche, dazu vielleicht noch später. Aber auch als Kind fand ich das immer schon, hat mir nie was gegeben, fand ich immer irgendwie albern und brauchte ich nicht. Aber habe trotzdem diese ganze Chose mitgemacht mit Kommunion, Firmung und so und dadurch auch gute Dinge in der Jugend erlebt. So, also die durch die eben die Institutionen und durch die ganzen und allem, was damit zu tun hat, irgendwie erlebt sozusagen. Ja, genau. Aber in meinem Alltag spielt Religion keine Rolle. So und auch natürlich im Alltag von meinem Sohn auch nicht. Ja. Und dazu, da sind wir jetzt eigentlich quasi. Und versuchen jetzt mal hier nicht zu diskutieren oder nicht zu debattieren. Es glaube ich, es geht heute nicht darum, den anderen davon zu überzeugen. Also ich meine, ihr beide wärt jetzt in der guten Position, weil ich alleine bin auf meiner Position hier. Aber ich glaube, es ist eher so eine Art Diskurs, dass wir hier über verschiedene Themen sprechen, wie Religion mit, also wie das Leben oder die Erziehung von Kindern mit und ohne Religion aussehen kann. Und da haben wir verschiedene Themen uns überlegt und ja, sprechen jetzt einfach mal ein bisschen. So. Wie sieht denn die eigene Religionssozialisation bei euch aus?
Ja, ich wurde als Säugling, als Kleinstkind irgendwie getauft und bin dann auch zur Kommunion gegangen, habe darüber auch irgendwie viele gute Erfahrungen gemacht, das, was du auch schon sagtest.
Ja.
War lange Zeit in Ferienfreizeiten auch ehrenamtlich aktiv und habe junge Menschen auch begleitet im kirchlichen Kontext. Arbeite jetzt auch bei einem katholischen Jugendverband sogar und finde auch dort ist es schon eine Idee, die ich gut vertreten kann, weil es irgendwie so eine Gemeinschaftsidee ist und daraus ziehe ich, wie du eben auch schon sagtest, viel Kraft und auch nochmal viel Anerkennung auch der Institution gegenüber, was sie vor Ort macht als nicht politische Institution, und würde auch sagen, dass ich daraus viel für mich auch mitnehmen konnte. Auch mein Berufswunsch, dass ich Sozialarbeiter geworden bin, liegt auch viel daran, dass ich in Ferienfreizeit unterwegs war, sowohl als Teilnehmer, aber auch hinterher als Betreuer und hinterher auch in der Leitung von Ferienfreizeiten in verschiedensten Kontexten. Und das ist auch immer noch für mich was, wo ich sage, das möchte ich auch anderen jungen Menschen ermöglichen, weitergeben, weil ich glaube, dass das gute Erfahrungen sind, wie Gemeinschaft funktionieren kann, ohne dass unbedingt ein Kirchraum dafür da sein muss. Also da diese Loslösung von Kirchtürmen. So.
Wobei die Türme ja auch irgendwie besonders, also architektonisch zumindest beeindruckend.
Architektonisch schon, aber in der katholischen Kirche ist halt oft irgendwie alles an diese Kirchen und Kirchtürme gebunden. Und das sehe ich an vielen Stellen mittlerweile auf jeden Fall anders. Also dass diese Taufe, Kommunion, Firmung auch nochmal sehr speziell ist.
Ja.
Ja, ich bin halt evangelisch groß geworden, evangelisch getauft, auch als Kleinkind oder Säugling war ich, glaube ich, noch. Genau wie meine drei älteren Geschwister alle. Wir haben aber heute alle unterschiedliches Verhältnis, auf jeden Fall zur Kirche. Zu glauben weiß ich es immer nicht so ganz genau, aber zur Kirche auf jeden Fall. Einer von meinen Geschwistern ist auch ausgetreten. Genau, und ich bin, habe als Kind immer schon mal so Kindermusicals mitgemacht bei uns in der Kirchengemeinde und als Jugendlicher dann zur Konfirmation und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich glaube, ich habe irgendwie in der Konfirmandenzeit sogar mal zu meiner Mutter gesagt, wenn ich konfirmiert bin, will ich weiter irgendwie in die Gemeinde gehen.
Ah.
So ungefähr. Und habe da irgendwie schon gemerkt, das irgendwie berührt mich ganz vieles. Und ich komme aus einer Kirchengemeinde, die halt super lebendig ist. Also da waren früher 250 Leute sonntags im Gottesdienst und irgendwie Menschen von irgendwie, keine Ahnung, Altersklassen und verschiedensten Portemonnaies und so. Und da habe ich sehr, sehr lebendige und tolle Gemeindearbeit kennengelernt. Genau. Und was für mich aber wichtig war in meiner eigenen Religionssituation, war eben dann auch immer wieder Erfahrungen zu machen, die ich für mich erlebt habe, irgendwie als Gottesbegegnung. Also andere hätten das vielleicht anders erlebt so, aber ich habe für mich da irgendwie mehr drin entdeckt. Nicht entdeckt, sondern es hat mich einfach getroffen so. Und ich habe dafür drin mehr gespürt, als andere es vielleicht interpretiert hätten. So. Genau, also Gottesbegegnung.
Das heißt, du hast Dinge erlebt, die wir jetzt vielleicht auch nicht vertiefen müssen, aber wo du dann gesagt hast, okay, hier war Gott irgendwie aktiv.
Genau, also es war
hier,
jetzt kein rationales drüber nachdenken, so wie deute ich das jetzt mal, sondern einfach in dem Moment war das für mich irgendwie ein tiefes Berührtsein, sag ich jetzt mal zum Beispiel. Oder irgendwie Zufälle, so wo ich den Eindruck hatte, okay, das ist irgendwie mehr als Zufall.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau, dann habe ich irgendwann mal, als ich so in der 11. war oder so, drüber nachgedacht, was kann ich mal machen, wenn ich groß bin? Und dann bin ich so nach und nach auf Theologie gekommen und vielleicht werde ich mal Pfarrer und so, genau. Ja. Bin ich gerade nicht, aber irgendwann wahrscheinlich. Mal schauen. Ja.
Bist du gerade nicht, könntest es aber sein, weil du schon irgendwie dafür die Weihe hast, oder wie sagt man?
Genau, evangelischerseits gibt es keine Weihe, aber es sind so ähnliche Sachen. Also ich habe Theologie studiert.
Ja.
7,5 Jahre, 15 Semester.
Ja, das also, reichen.
Genau, Regelstudienzeit wäre 12 Semester bei mir gewesen. Da habe ich noch 2,5 Jahre praktische Ausbildung gemacht.
Ja.
So wie ich das Ref bei Lehrern, Vikariat heißt das bei uns. Und dann hat es aber in der Zeit noch eine Doktorarbeit nahegelegt und die mache ich gerade. Und wenn ich damit fertig bin, vielleicht arbeite ich dann als Pfarrer, vielleicht nicht. Ich könnte es jedenfalls.
Ja. Und du könntest auch weiterhin verheiratet sein und ein Kind haben.
Genau,
was
richtig.
In der katholischen Kirche natürlich überhaupt nicht möglich wäre.
Genau, das stimmt.
Genau.
Zumindest nicht offiziell.
Ja. Ja, über meine Sozialisation habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, aber ich weiß auch zum Beispiel noch früher, also ich bin auch wirklich als Kind nie, also freiwillig wäre ich nie in die Kirche gegangen. Ja. Auch an Weihnachten fanden wir das beide, meine Schwester und ich, immer schon irgendwie doof, in die Kirche zu gehen, haben es aber dann irgendwie aus Tradition einfach gemacht, bis wir dann irgendwann erwachsen genug waren, uns zu emanzipieren, zu sagen, komm, wir bereiten schon mal das Essen vor. Aber auch meine Familie ist nicht besonders religiös. Also meine Mutter ist katholisch, aber der Rest meines Haushalts war eigentlich, also Oma, Opa, mein Vater sind evangelisch.
Ja.
Und da ist man ja eh irgendwie schon lockerer, habe ich das Gefühl, was so Religion angeht. Ja. So zumindest fühlte sich das so an. Also für die war das auch klar, das gehörte irgendwie zur Tradition dazu, zur Kultur vielleicht auch, aber nicht unbedingt, dass sie da groß teilgenommen haben. Ich weiß auch nicht, inwiefern meine Großeltern oder meine Eltern jetzt glauben oder so. Es war nie großes Thema. Ich war früher aber als Kind oft bei einem Freund und die sind sonntags immer in die Kirche gegangen. Erzkatholisch und so. Und irgendwann musste ich noch nicht mal mehr da mit. Ich durfte dann einfach bei denen allein zu Hause bleiben. Die sind dann in die Kirche gegangen und ich durfte dann irgendwie N64 spielen oder so, weil ich das einfach nicht kapiert habe, nicht wollte und das einfach nur doof fand. Genau, aber wo wir gerade schon so von wegen Fahrten und so darüber gesprochen haben, solche Sachen habe ich tatsächlich auch manchmal gemacht und vor allem hat sich während der Firmenzeit meine Band gegründet, die es immer noch gibt. Also das ist natürlich etwas, was tatsächlich Kirche oder eine Gemeinde schaffen kann. Ne? Also wir hatten einen sehr coolen Pfarrer, der das ins Leben gerufen hat. Der hat gesagt, wir brauchen fürs Pfarrfest und für irgendwie jetzt für die Firmungszeit brauchen wir eine Band. Hier du und ihr könnt doch irgendwie Instrumente spielen. Und diese Band gibt es immer noch. Also ne, also nicht unbedingt mehr in der Urbesetzung, aber zwei von früher sind immer noch dabei und das kann es also auch.
Und du bist auch noch dabei?
Ich bin auch noch in der Band, ja. Okay. Ja, genau. Aber es war halt nie eine Kirchenband, sondern es ging wirklich darum zu sagen, hey, ja, ihr könnt doch was, macht doch mal was.
Aber ich finde auch, da kann Gottesdienst auch diese Gemeinschaft geben. Also und auch was gerade was danach an Begegnung stattfindet, finde ich nämlich auch. Für mich ist es vor allem dieses Gemeinschaftsding und diese Gemeinschaft in den Kirchen vor Ort. Also ja. Nicht nur die Fahrten, aber auch nach einem Agapfest am Gründonnerstag, dass man zusammensitzt, gemeinsam was isst, was trinkt und so. Das, finde ich, waren auch die schönen Momente. Also nicht nur der Ritus im Gottesdienst, sondern auch irgendwie darüber hinaus mit Menschen in Kontakt zu sein.
Ja.
So, das ist eins für mich der wichtigsten Punkte, die an vielen Stellen aus meiner Sicht mittlerweile zu kurz kommen.
Ja, Pfarrfeste auch, ne, finde ich auch. Und wir spielen auch mit dieser Band, die ich gerade erwähnt habe, immer noch auf dem Pfarrfest. Also zumindest, wenn wir es schaffen, weil wir sind natürlich mittlerweile irgendwie fast alle Eltern in dieser Band. Und jetzt gerade ist mit Proben ein bisschen schwierig, aber in der Regel spielen wir da halt immer noch so. Ja. Haben aber selber mit der Gemeinde eigentlich, ich sag mal, weniger zu tun. Also, aber ist halt da auch nicht so wichtig. Also du wirst jetzt nicht unbedingt nach deinem Mitgliedsausweis in der Kirche gefragt, wenn du da irgendwie was machst. Ne? So, die freuen sich halt trotzdem oder erst recht, wenn man trotzdem da was macht.
Ja, klar.
Ja, und unsere Kinder?
Jetzt. Also Julia ist getauft.
Ja.
August, genau. War uns auch total wichtig, weil, ja, vielleicht gerne noch drüber, ne? Also gibt ja auch mein Kind so selbst entscheiden und sowas, finde ich auch okay. Aber bei uns war es total wichtig, einfach weil sie sowieso bei uns Glauben mitkriegt.
Ja.
Also zum Beispiel, wir haben auch so einen Gebetswürfel zum Beispiel zu Hause und Junia findet es total geil, diesen vorm Essen irgendwie damit zu würfeln.
Ja.
Und die fängt so schon an zu essen, das ist ja auch völlig okay. Und wir beten dann noch und dann sagt sie am Ende auch immer Amen. Oder auf zumindest.
Ja.
Also die kriegt es bei uns einfach mit, so, ne?
Ja, klar.
Die kriegt es sowieso mit, die wächst damit bei uns auf. Irgendwie, meine Frau ist auch Pfarrerin und die ist Pfarrerin. So, genau. Und uns war es wichtig, dass sie irgendwie dann genau, von Anfang irgendwie mit dazugehört.
Ja. Ja, klar, das macht ja total Sinn, klar. Also, das wäre ja absurd, wenn deine Tochter dann nicht getauft
genau.
wäre. Ja,
ja. Ja, Oskar ist nicht getauft.
Ah, ja.
Also, ich bin auch sehr ambivalent, ob ich ihn irgendwann noch taufen lassen möchte oder nicht. Und auch in welche christliche Gemeinschaft er dann getauft wird, ob evangelisch oder katholisch. Ich habe mich da einfach noch nicht festgelegt und bin da auch im Austausch mit Ele, meiner Frau, so, aber wir können und wollen uns auch nicht festlegen gerade. Das ist gar nicht die Idee, er soll das selbst entscheiden. Ja. Und ich finde, ihm auch beides nahe zu bringen, habe ich eben schon gesagt, ich gehe mit ihm in Gotteshäuser und zünd dort Kerzen an. So, und er kriegt auch mit, dass wir beten und dass ich auch irgendwie in den Gottesdienst gehe und so, das kriegt er schon mit. Aber er ist nicht getauft. Mhm. Und es ist auch noch nicht in Aussicht, wann und ob er getauft wird. So, und das ist auch Stand jetzt immer noch die Idee. Also dieses offen für alles.
Ja, aber du bist aber weiterhin auch in der Kirche.
Und, ich bin immer noch katholisch getauft. Okay, und nicht nur getauft, sondern auch Mitglied in der katholischen Kirche.
Okay, und deine Frau ist?
Sie ist evangelisch, genau, und auch Mitglied in der evangelischen Kirche.
Okay, das heißt, da könnte man ja wirklich einfach entweder oder sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, bei uns ist keiner mehr in der Kirche und Finn wird auch nicht getauft werden. Und ist auch so, dazu kommen wir später auch nochmal, was es für Situationen gibt, wo dann halt doch eine Taufe irgendwie stattfindet irgendwie oder wo man dann überlegt zu taufen. Dazu haben wir gleich nochmal ein Thema. Aber für uns war das klar, also nee, gar nicht. Also wird nicht stattfinden. So.
Aber habt ihr darüber nachgedacht oder wie?
Nein, also es fand nicht statt.
Aber es war irgendwann mal Thema bei
euch. Es wird natürlich oft auch im Bekannten- und Verwandtenkreis besprochen, ne, lass dir denn taufen und so. Ja. Und für uns war von vornherein klar, nee, das werden wir nicht tun. Und während ihr zu Hause zum Beispiel betet, auch vorm Essen, versuchen wir sogar mehr oder weniger fast alles irgendwie, was christlich oder religiös ist, sogar im Sprachgebrauch mittlerweile zu tilgen. Ah, also ich versuche selbst, das mein Gott oder so nicht mehr zu sagen. Ja. So. Weil ich einfach damit nichts verbinde. So, ne? Und ich meine, das geht oft nicht, weil das ist halt, weil unsere Gesellschaft nun mal so ist und unsere Sprache auch sehr danach ausgelegt ist. Aber nee, wir haben beide mit der Kirche wirklich wenig oder gar nichts am Hut. So. Und das wäre ja auch in dem Sinne auch heuchlerisch, wenn man dann Finn irgendwie taufen würde oder so. Ja, ja, so viel zuerst mal zu den Resozialisationen von uns und unseren Kindern. Wie gehen wir weiter vor? Du hast zum Beispiel eine Frage aufgeschrieben. Religiöse Fragen von Kindern.
Ja, genau, zum Beispiel. Also das ist so ein Themenbereich, ne?
Ja.
Also ich habe das mit aufgeschrieben, weil ich habe da so in Klammer hintergeschrieben, wo ist die Katze, wenn sie tot ist, so, mhm. oder wo ist die Oma, wenn sie tot ist, oder warum gibt's mich, so, oder was war vor der Welt, so ungefähr. Also das Ding ist, es ist ja auch ein bisschen mal die Frage, was bezeichnet man jetzt als Religion und was nicht so, ne? Da gibt's auch in der Theologie unterschiedliche Definitionen und sowas. Keine Ahnung, kann man sich lange drüber streiten. Ist das jetzt eine religiöse Frage, wenn man fragt, was ist der Sinn des Lebens, so? Mhm. Ich würde sagen ja, andere sagen vielleicht nein, so. Und ich glaube, das Ding ist halt bei Kindern, also Eltern werden ja nochmal konfrontiert mit solchen Sachen dann auch. Also da liegt irgendwie eine tote Maus oder die Oma stirbt so. Und das ist natürlich die Frage von so einem Kind, was ist denn jetzt mit der Oma?
Ja.
Und das finde ich spannend, also deswegen einfach nochmal, weil es die Eltern irgendwie nochmal herausfordert. Klar, dann entweder zu sagen, ganz materialistisch, ja, die ist jetzt halt weg. Also ich bin ein bisschen zugespitzt, oder?
Ja.
Oder ganz, also irgendwie fromm, die ist jetzt im Himmel, so ungefähr. Mhm. Was finde ich ganz geil an Kindern, dass die einen nochmal konfrontieren mit solchen Sachen als Eltern. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es, ne, Finn redet wahrscheinlich noch nicht so viel, ne?
Nee, gar genau. Nicht. Also aber, doch, aber man versteht es nicht.
Ja, okay. Genau. Aber das finde ich eigentlich, also gerade mit dem Thema nochmal ganz geil, weil als Eltern wird man wahrscheinlich irgendwann nochmal damit konfrontiert. Ne? Mhm. Man muss dem Kind irgendeine Antwort geben.
Ne? Ja, ja, richtig. Da muss man sich dann darüber Gedanken
machen. Genau, muss ich spätestens dann irgendwie nochmal Gedanken machen.
Was antworte ich eigentlich? Allein dann schon so aus der Lameng zu sagen, ja, die ist im Himmel oder so. Dann, und schon bist du wieder in diesem christlichen Glauben drin, ne?
Ja. Himmel oder zumindest einer religiösen Antwort drin.
Ja, so. Oder transzendental oder irgendwie so, ne? Also es gibt ein Jenseits. Allein das und das ist ja auch etwas, was auch irgendwo Trost schafft, wenn man einen geliebten Menschen oder so verloren hat. Oder ein geliebtes Tier oder so. Weil wir haben auch zwei Katzen und auch die werden nicht ewig leben. Ne? Und,
und es ist ein Erklärungsansatz, der für Kinder vielleicht auch Sinn ergibt, logisch ist und auch für mich vielleicht Sinn ergibt, wie du es schon sagtest, wäre auch meine Antwort, weil ich schon ja irgendwie mit meinem Glauben irgendwie im Reinen bin, so mit allen Zweifeln, die für mich zum Glauben dazugehören natürlich, aber das wäre auch meine Antwort zum Beispiel, also dieses Himmelthema oder auf jeden Fall an einem guten Ort, so, was ja auch dann eher aus meiner Sicht was Religiöses ist.
Mhm. Ja, man kann es natürlich auch als Erziehungsmethode nutzen, zu sagen, wenn du jetzt nicht still bist, dann kommst du in die Hölle oder so, ne? Oder, ja, genau, oder halt auch kurz vor Weihnachten, dann kommt das Christkind nicht oder solche Sachen. Hat das ja früher auch geklappt.
Problematisch, aber ja. Gibt's.
Okay, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlicherweise, weil das für mich keine Option wäre, ehrlicherweise.
Auch nicht,
weil das finde ich ganz schwierig. Also da dieses, was Voll. Du sagst, mit du kommst dann in die Hölle, wenn du dich nicht ordentlich benimmst. Mhm. Und auch das Christkind.
Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch so oft im Christentum, dieses Bestrafen, Gott straft irgendwie auch und kommst in die Hölle und so, das gibt's ja. Also das wurde ja früher auch oft einfach, also im letzten Jahrhundert halt auch noch sehr lange so als Erziehungsmethode praktiziert. Ja.
Und dann sind wir wieder bei der Frage, ob es nicht diese politische Institution ist, die das genau gemacht hat, aus dem Machtbewusstsein heraus.
Ja, klar.
Und nicht mit einem Gottesbild, was ich irgendwie nochmal irgendwie als sehr positiv wahrnehme und Gott liebt erstmal alle Menschen so und deshalb finde ich, das ist für mich schwierig auch, das irgendwie als Erziehungsmethode zu
finden. Ja, oder so eine Art schwarze Pädagogik auch, ne? So Stichwort voll. Das weiße Band oder so. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Das ist also auch ja alles sehr religiöse Dorfgemeinschaft da und gruselig. So.
Voll. Ich meine, es gibt natürlich Anknüpfungspunkte von sowas, die man auch irgendwie biblisch finden kann, so, ne?
Ja.
Also auch ein Gott, der straft. Also mal fragen, ich meine, als Eltern strafen er vielleicht auch manchmal oder zieht zumindest Konsequenzen bei seinen Kindern so. Kann man auch Vergleiche ziehen. Aber ich finde es total problematisch, wenn das irgendwie so schwarze Pädagogik-mäßig benutzt wird und so kommt in die Hölle oder kommt der Weihnachtsmann nicht oder sowas. Also gibt auch krankmachenden Glauben. Deswegen auch Ambivalenz, so, ne? Also mein eigenes Ding auch zum Glauben.
Ja. Der Nikolaus kam übrigens bei uns auch immer, obwohl wir nicht so ein wirklich glaubender Haushalt waren, aber das war trotzdem immer Thema. Ne?
Naja.
Also es gab das Christkind, das kam an Weihnachten und es gab meine Oma, die war als Nikolaus verkleidet und kam auch. Hatte auch immer eine Rute dabei. Also diese hat sie zwar nicht benutzt, aber sie hatte sie dabei. Und wir haben das als Kind auch lange Zeit geglaubt, dass da jetzt der Nikolaus kommt. So.
Ja.
Und ja. Und auch, dass das Christkind kommt, ne? Dass es auch das Wohnzimmer geschmückt hat und solche Sachen. Ja. Das sind auch alles so Traditionen, die dann jetzt an die nächste Generation eben nicht mehr weitergegeben werden, was im Prinzip auch ein bisschen schade ist, so wenn man sich das so überlegt, ne? Dass das auch viele schöne eigene Erinnerungen beherbergt, die man dann, wenn man jetzt aber konsequent ist und eben auf Religion komplett verzichtet, eben gar nicht machen kann. So, klar, wir können jetzt von einem Weihnachtsmann sprechen und irgendwie so so ein bisschen so die amerikanisierte Sache, die ist ja fast also ein bisschen mehr losgelöst vom Glauben, aber irgendwo dann doch trotzdem immer. Es ist ja immer noch Weihnachten auch. Ja,
das stimmt.
Ja, dementsprechend, religiöse Fragen von Kindern müssen irgendwie beantwortet werden.
Genau, also das wird irgendwann als Eltern wahrscheinlich damit konfrontiert.
Ja. Ja, konfrontiert wird man auch mit Religion jedes Mal, wenn die Eltern entscheiden, so, wir wollen jetzt mal wieder arbeiten. Und dann nämlich überlegen, okay, wie kriegen wir das Kind jetzt am besten betreut? Denn häufig, und das habe ich halt im Bekannten- und Verwandtenkreis erlebt, ist dann der Gedanke, okay, für den Kita-Platz wird das Kind getauft.
Ja.
Also wirklich die Taufe für den Kita-Platz. Und wirklich so auch so völlig wirklich nur auf dieses eine Event ausgelegt, wo am Tag später der Name des Pfarrers, der getauft hat, wieder vergessen worden ist. Einfach nur, damit man jetzt sozusagen diesen Stempel hat und sagen kann, hier, jetzt habe ich ein bisschen bessere Chancen, in einer katholischen Kita angenommen zu werden.
Ja.
So. Wie siehst du das oder wie seht ihr das oder vor allem auch du, so als jemand, der auch in der Gemeinde und auch im Pfarrerhaushalt aktiv ist sozusagen, ist das eher heuchlerisch und sollte man nicht machen? Oder freut man sich über jedes neue Schäfchen, was dann halt in der Gemeinde schon mal drin ist? Und dass es ja dann vielleicht irgendwann austritt, wäre schade, aber erstmal ist es drin. So, und dann haben wir ja schon mal hier wieder jemanden.
Also, erstens, die Leute erzählen mir das ja wahrscheinlich gar nicht. So, ist ja auch okay. Durch erzählen und das, was wir erzählen wollen, so, ne?
Ja, stimmt.
Und die wissen ja auch gar nicht.
Die wissen auch genau, was sie nicht sagen. Ja.
Sagt er dann vielleicht, dann taufe ich dein Kind nicht so.
Ja, ja.
Also, ich würde auch keinen Vorwurf machen dann, ne? Also, wenn jemand zu mir kommt, mir das offen sagt, würde ich ihm keinen Vorwurf machen. Würde ich, glaube ich, nur offen mit den Leuten sprechen, naja, ist das vielleicht so eine gute Idee? Aber ich würde den Leuten keinen Vorwurf machen, so.
Ja.
Sondern würde sagen, würde das auch für mich erstmal als Chance sehen. So, okay, Also Taufe ist für mich irgendwie viel mehr als sozusagen die Karte in die Kita. Ne? Kann ich da noch was sagen? Mhm. Aber ich würde trotzdem erstmal auch sagen, okay, die lassen ihr Kind taufen, aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme es erstmal als eine Chance, so mit den Leuten überhaupt über Glaubensgespräch zu kommen und über Kirche und über, was denn so wichtig ist im Leben. Ja, ja, und dann finde ich, also auch aus so Glaubenssicht finde ich es schwierig. Aber ich finde es auch schwierig, dass es quasi, ja, da manchmal so eine Notwendigkeit dazu gibt. Und gleichzeitig verstehe ich es auch, weil wenn du eine konfessionelle Kita hast, so evangelisch-katholisch, die denken sich natürlich auch, irgendwie wollen wir unser Profil so ein bisschen wahren, da brauchen wir natürlich irgendwie Leute, die so ein bisschen mittragen. Ja. Und dann irgendwie auch als konfessionelle Kita zu gucken, ja, sind die Kinder, vielleicht sollte man besser gucken, sind die Eltern irgendwie evangelisch-katholisch, vielleicht wäre das irgendwie ein besserer Weg, keine Ahnung so.
Ja.
Weil irgendwie brauchen sie es ja, irgendwie müssen sie es mittragen. Und umgekehrt wiederum, also ich kenne auch Leute, die sind evangelisch und die wollten ganz bewusst eine evangelische Kita. Und dann finde ich es wiederum auch sinnvoll, irgendwie als evangelische Kita zu sagen, hey klar, wenn wir dieses Profil haben und es gibt Leute, denen ist das wichtig und die wollen zu uns in die Kita, weil denen irgendwie dieser Glaube wichtig ist, ja, dann auch wieder drauf zu achten.
Mhm.
Also ich finde das gar nicht so einfach, irgendwie eine klare Meinung zu haben. Aber ich finde es, ich würde immer eher den Leuten sagen, wenn das so der Grund ist, dann mach's nicht. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wir machen es mal, damit wir Kita-Platz bekommen. Ich würde den Leuten auch keinen Vorwurf machen.
Mhm.
Also ich kann die Not auch verstehen, gerade in einer Stadt wie Münster.
Ja.
Voll.
Die Betreuungssituation ist ja wirklich eklatant. Wir haben schon häufiger auch in diesem Podcast darüber gesprochen oder ich habe da schon drüber gesprochen. Und ja, dann ist auch irgendwo klar, dass man dann jede Möglichkeit halt auch wahrnimmt. Und es tut ja auch erstmal nicht weh. So,
ja, ne? Genau.
Es ist zwar, es ist ja vielleicht ein bisschen weird und awkward, aber danach ist es ja auch irgendwie erstmal okay. So.
Wäre das für dich eine Option? Das habe ich mich gerade gefragt. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich habe gerade einen Betreuungsplatz bekommen und sogar auch bei einer evangelischen Kita, bei einer städtischen und bei der Montessori-Kita. Also wir hätten irgendwie die Optionen alle drei gehabt quasi, obwohl er nicht getauft ist.
Ja.
Deshalb habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ich kenne auch Menschen, die ihr Kind aus Traditionsgründen haben taufen lassen, wo ich mich auch bis jetzt noch frage, warum eigentlich? Nur um des Festes wegen. Und wir sagen, gibt es andere Optionen? So. Wäre das für dich eine Option, Finn taufen zu lassen, wenn...
Nee. Also erstmal ist es ja gar nicht so, dass man dadurch auf jeden Fall einen Platz bekommt.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass man trotzdem einen Platz bekommt, wenn man nicht getauft ist. Selbst in kirchlichen Einrichtungen. So. Wenn das jetzt trotzdem nicht der Fall wäre, also wenn jetzt das eine auf jeden Fall eintritt, dass man auf jeden Fall Platz bekäme, dadurch durch die Taufe, dann würde ich trotzdem überlegen, es oder eher nicht machen. So. Dann würde ich mich für eine andere Kita entscheiden, dann würde ich nochmal woanders gucken. Irgendwo findet man sicherlich einen Platz und
Also es ist schon ein Punkt, ne?
Ja.
Also bei evangelischen und katholischen Kitas, das ist dann irgendwann nachrangig, keine Ahnung, auf Platz, was weiß ich, was von den ganzen Punkten, die es da irgendwie so gibt, was irgendwie so zählt.
Ja.
Aber es ist schon ein Punkt dann irgendwann auch, dass dann quasi Kinder, die halt getauft sind, bevorzugt werden als zumindest im gewissen Schnitt, also eher einen Platz kriegen als Kinder, die nicht getauft sind.
Ja, ja, klar. Hm. Ja. Aber... Nee, also wir würden das, also da sind wir auch uns beide einig, nicht machen. Also.
Ja.
Und dann, keine Ahnung, lieber, dann kommt halt die Oma jeden Tag oder so. Ja, nee, also ich fände es halt irgendwie falsch. Also auch aus meiner persönlichen Sicht und so, ich fände es.
Ja, auch sympathisch.
Ja, das finde ich nicht gut.
Ja, das ist halt straight, ne? Und das dachte ich nur trotzdem, die Frage finde ich halt spannend.
Ja.
So, genau, das.
Nee, das muss ich auch durchziehen. Man kann ja auch nicht, also ich finde, man kann nicht ständig über Religion und Kirche und so weiter schimpfen oder sagen, dass man das alles nicht glaubt und dass das alles Quatsch ist und so und dann aber sein Kind taufen lassen und das finde ich, wie gesagt, heuchlerisch und nee. Also.
Ich kann aber über Kirche schimpfen, obwohl ich glaube. Also das möchte ich an der Stelle auch sagen, weil ich glaube, es gibt Punkte.
Nee, klar. Also du kannst über Kirche schimpfen kann man auf jeden Fall.
Genau,
also, man kann auch in die Kirche eintreten und trotzdem drüber schimpfen.
Also, ja, manchmal gibt es sogar Sinn. Also, weil das dann nochmal eine andere Idee hat von dem, worüber ich überhaupt nachdenke und wogegen ich auch manchmal mich auflehne und irgendwie Flagge zeige.
Ja. Ja. Kommen wir auch gleich nochmal zum katholischen Glauben und so und inwiefern das eigentlich. Geht das eigentlich noch? Also die Evangelien sind eigentlich ganz gut fein raus.
Ja,
oder?
Das höre ich immer. Manchmal hätte ich im Studium mal lieber den Leuten gesagt, Ich studiere katholische Theologie, das wäre so ein richtiger Schocker für die Leute
gewesen. Ja, genau.
Hätte ich auch schon geil gefunden.
Ja,
aber
evangelisch ist oft so, ach ja, evangelisch.
Ja, ja,
so.
Genau. Ja, ja,
so, nur lange, evangelisch, ja. Und so.
Obwohl das auch nicht mehr alle wissen.
Ja.
Also meine Frau wurde auch manchmal gefragt, katholisch oder evangelisch?
Ja.
So, für all die es nicht wissen, in der katholischen Kirche darf man auch als Frau immer noch keine Priesterin werden. Gibt's nicht.
Mhm, richtig.
Genau.
In der Ruhr-Universität Bochum habe ich studiert, da waren die Evangelen in der 8. Etage und die Katholen in der 7. Etage.
Oh.
Ja. Die waren, also die Evangelischen waren also näher an Gott. Ja. Genau. Ja, ist halt so eine Sache, ne? Taufen für den Kita-Platz.
Ja.
Ja. Und,
oder auch für den Schulplatz, ne?
Das ja, geht ja weiter. Ja,
klar, also es ist dann so nicht nur Kita, ja. Sondern wir haben ja auch irgendwie konfessionelle Schulen, Grundschulen, auch weiterführende Schulen, wo das auch Thema sein kann. Und dann ist auch die Frage, wie geht man mit Schulgottesdiensten um?
Mhm.
Und auch als nicht konfessioneller Mensch, und ist es sinnvoll, einen Schulgottesdienst verpflichtend zu machen oder nicht? Die Frage, finde ich, können wir dann auch nochmal anschließen dann.
Ja.
Mhm. Ich finde es ja schön, wenn Menschen Glauben erfahren können, auch wenn die nicht Teil von irgendwas sind.
Ja, voll.
Also, und das nur als Erfahrung. Und wenn die sich dann irgendwann bewusst dagegen entscheiden, würde ich das auch sagen, das muss auch akzeptiert werden. Und dann muss die Verpflichtung auch aufgelöst werden oder so aufgeweicht werden, dass Menschen wirklich sich frei entscheiden können, ohne negative Konsequenzen zu haben. Das fängt auch bei sowas wie Tage religiöser Orientierung an, die ja auch an vielen Schulen, vor allem in Münster, gemacht werden, wo es mit externen TeamerInnen um Lebensfragen geht. Und da auch da muss eine echte Entscheidungsfähigkeit sein, zu sagen, ich möchte das nicht, ohne Negativkonsequenzen zu haben.
Ja.
Und voll. Genau. Und das, finde ich, kommt manchmal zu kurz. Also, und auch da finde ich auch, das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass unsere Systeme an einigen Stellen zu starr sind. Und dann nicht den Menschen, auf den Menschen gucken und den Menschen ernst nehmen, auch mit all der Kritik, den er oder sie vielleicht auch an solchen Ideen hat, so, sondern das dann irgendwie so aufgestülpt wird. Und das finde ich, finde ich sogar traurig, ehrlicherweise. Und da geht es mir nicht um katholisch oder evangelisch, da tun die sich wirklich beide nicht viel, sondern ich finde, da müssen Wege gefunden werden.
Nochmal erst anknüpfend, was du eben, hast angefangen mit Gottesdiensten und so, und das auch zu ermöglichen, damit irgendwie so Erfahrungen machen und irgendwie mal eine Wahl hat und so.
Ja.
Und dann nochmal dieses Stichwort, will ich nochmal einwerfen, mein Kind soll selbst entscheiden.
Genau.
Ja. So, genau, weil wenn ja vielleicht manche von den Hörerinnen und Hörern von dir irgendwie auch so drüber nachdenken, und das ist mich total wichtig, also wenn man das sagt, mein Kind soll selbst entscheiden, ich glaube, dann muss man auch den Kindern ermöglichen, Erfahrungen zu machen. Weil, also ich kann ja nur entscheiden, wenn ich was irgendwie mitkriege.
Ja. Genau.
Und da das anknüpfen, was du gerade sagtest, insofern finde ich es auch eigentlich ganz cool, wenn Schulen das mindestens das Angebot haben, Schulgottesdienste und auch Rallyeunterricht und so, kommen wir auch vielleicht nochmal zu, oder später noch zu, aber sozusagen auch überhaupt entscheiden zu können, so.
Ja. Und auch das zu akzeptieren als Eltern, also bei euch beiden.
Beide Entscheidungen,
auch,
so, ne?
Genau, auch bei euch nochmal als Pfarrerin und als Pfarrer, der ausgebildet ist, aber Theologe auf jeden Fall, auch zu akzeptieren, mein Kind möchte das vielleicht nicht.
Ja.
So.
Ja, und genau.
Ich auch, der sich erstmal gegen eine Taufe entschieden hat.
Voll.
Mein Sohn, der mir sagt, Papa, ich möchte evangelisch oder katholisch werden, und dann sage ich auch, okay, dann machen wir das so. Und
oder andere Religionen.
Oder andere Religionen, es geht mir gar nicht.
Also,
es ist völlig, genau. Und wenn er konvertiert, konvertiert kann er nicht werden, sondern wenn er sich für irgendeinen Glauben entscheiden möchte, dann bitte macht es so, ne?
Ja. Und auch da. Genau. Ja, und auch umgekehrt, also die Herausforderung an Eltern, die irgendwie nichts, zumindest in Kirche, oder vielleicht auch gar nichts mit Glauben zu tun haben, wenn dann das Kind kommt und irgendwann sagt, ich möchte aber getauft werden.
Mhm.
Also habe ich einen Fall in einem weiteren Familienkreis, das Kind war in einer katholischen Kita, und wollte halt gerne katholisch getauft werden.
Ja.
So, weil es irgendwie darüber Gott kennengelernt hat und Glauben kennengelernt hat. Das war voll wichtig so.
Ja.
Oh, die Eltern haben sich so schwer damit getan, weil die haben gesagt, ah, wenn dann lieber evangelisch, ah, katholisch. Oh. Ja. Und ist tatsächlich nicht getauft worden erstmal. Finde ich auch total problematisch, weil das Kind so gerne getauft werden wollte. Weil es selber formuliert hat. Mhm. Also in beide Richtungen.
Aber wie alt war denn dieses Kind? Also
der war Kinder so 5, 6.
Ja.
Und klar kann man sagen, ist jetzt religionsmündig und so.
Ja.
Aber ich würde sagen, auch Kinder haben schon religiöse Erfahrungen so.
Naja.
Und muss man irgendwie ernst nehmen.
Und sicher.
Ja.
Und deswegen finde ich auch, also ich hätte selber nicht, also habe ich ja gerade gesagt, dass ich selber keinen Spaß an Gottesdiensten oder sowas hatte, aber wenn mein Kind jetzt Spaß daran hätte und es nie die Erfahrung macht, weil es halt die Gelegenheit nicht hat, dann würde man ja auch irgendwie exkludierend irgendwie es davon aktiv fernhalten. Und das wäre auch irgendwo schade, ist da sozusagen von zu lassen, ne, so.
Ja.
Und das fände ich halt auch Nein, soll er halt gucken. So. Ja. Da wäre ich dann auch entsprechend offen, würde ich sagen, jetzt erstmal.
So. Aber es ist eine Herausforderung. Also für mich wäre es auch eine Herausforderung, wenn unsere Tochter oder vielleicht irgendwelche späteren Kinder nochmal sagen, boah, mit Glauben kann ich gar nichts anfangen und das erkläre ich richtig auch. Ich würde versuchen, das irgendwie mit trotzdem zu begleiten. So klar, aber Herausforderung wäre es.
Ja. Ja, aber Schule ist eigentlich auch ein gutes Stichwort so. Weil sicher, einerseits, wir haben erst die Kita, dann gibt es katholische Grundschulen, aber der Religionsunterricht in der Schule geht ja weiter. Und der Religionsunterricht ist ja etwas, der tatsächlich im Schulgesetz festgelegt ist.
Im Grundgesetz sogar.
Ja, im Grundgesetz und im Schulgesetz, was sich davon natürlich ableitet. Ja. Und in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen steht es halt auch drin. Also es gibt kein anderes Fach, das in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen als explizites Fach ausgewiesen ist. Ne? Ja. Und deswegen, also ich unterrichte ja an einem Berufskolleg. Wir haben auch bei allen Berufsschulklassen verpflichtend Religionsunterricht.
Ja, das ist besonders bei euch, ja.
Wo man nochmal überlegen muss, ob wirklich ein Anlagenmechaniker unbedingt jetzt Religionsunterricht haben muss. Aber natürlich auch wichtiges Thema, evangelisch oder katholisch, natürlich getrennt. So.
Ja.
Ja, es wird nicht ökumenisch unterrichtet, sondern evangelisch oder katholisch oder halt eben kein Unterricht, wenn es ein muslimischer Schüler ist.
Ja.
So. Die können dann in der ersten Stunde direkt sagen, ich habe keinen Bock darauf. Meistens sind das die Randstunden, dann sitzen dann oft nur noch so drei, dann irgendwann so da in der 10. Stunde von 3:30 bis 4:10. Aber der Unterricht ist erstmal vorhanden. So. Ja, verschiedene Sachen.
Ja, ich würde mir an einigen Stellen auch wünschen, dass es eher sowas wie Religionswissenschaft gibt. Ja. Also, wo eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Religionen und auch verschiedenen Glaubensformen ist, wo auch natürlich trotzdem spirituelle Ideen einfließen können. Also, es spricht ja nichts dagegen, auch dort mit einem Impuls zu starten, der überkonfessionell ist und trotzdem irgendwie verschiedene Religionen beleuchtet. Das passiert ja im evangelischen Schulunterricht, im katholischen Schulunterricht ohnehin. Und deshalb verstehe ich manchmal diese Trennung nicht, weil ich glaube, dass da auch manchmal ein Dialog noch mehr gefördert werden könnte, als es gerade nicht getan wird auch. Also ne, ich glaube, manchmal kommt der Dialog zwischen den verschiedenen institutionalisierten Religionen zu kurz. Und das finde ich schade auch. Also ne, weil ich finde, das ist ja irgendwie ein Mehrwert davon, wo wir voneinander lernen können. Und dieser Dialog ist ja eins für mich auch der Punkte dabei, warum das irgendwie Sinn ergibt, mal anders zu denken. So. Und dann auch gerne verpflichten sogar. Also damit eine Auseinandersetzung mit Religiosität, Spiritualität und verschiedenen Religionen stattfindet.
Ja, so sehe ich das auch.
Ja, also ich bin da auch offen für Veränderungssinne, erstmal vorweg. Was es zum Beispiel mittlerweile gibt, auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch andere Länder, weiß ich gar nicht, ist so ein, das heißt dann konfessionell kooperativer Religionsunterricht. Mhm. Ist nichts anderes als ökumenischer Religionsunterricht, also katholische, evangelische und freikirchliche, zumindest Christinnen und Christen so zusammen. Ist aber auch nicht überall, aber gibt es zumindest als Option mittlerweile so. Genau. Und ich bin da auch total offen für Veränderungen, aber ich will nochmal sagen, warum der konfessionelle Religionsunterricht auch was Gutes hat, vielleicht.
Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt.
Also, ich finde, der Hauptpunkt ist, weil dadurch, also, ich würde sagen, Religion sind so die großen Lebensfragen. Also, Sinn, Glück, natürlich auch gibt's Gott. Aber, was kommt nach dem Tod? Was war vor der Welt? So ungefähr. Also, es sind irgendwie große Lebensfragen. So. Und vielleicht auch so Fragen, so, was, nach welchen Grundwerten richte ich eigentlich mein Leben aus? So das vielleicht, ne? Mhm. Nach welchen Grundwerten richte ich mein Leben aus? Und ich finde, das Coole oder das Gute am konfessionellen Religionsunterricht und auch am philosophischen Unterricht ist, dass da irgendwie transparent gemacht wird, nach welchen Grundlagen passiert das denn hier? So, also es gibt keinen neutralen Religionsunterricht, es gibt auch keinen neutralen Weltanschauungsunterricht. Ich würde sagen, den gibt's nicht. Ne? Mhm. Und das der Vorteil eben von so einem konfessionellen ist, dass auch den Eltern transparent gemacht wird, okay, wollt ihr jetzt, dass euer Kind sozusagen über die grundlegenden Werte des Lebens in der evangelischen Tradition nachdenkt, in der katholischen, mittlerweile ja auch mehr und mehr möglich in der islamischen Tradition oder in der allgemein philosophischen so. Und das finde ich auf jeden Fall was Positives, was der Religionsunterricht hat. Ja, der konfessionelle Religionsunterricht. Auch wenn ich so offen denke, manche Veränderungen wären auch gut, aber ich finde, das sollte man sich auch bewusst machen.
Ja. Aber wäre es nicht dann auch schön, wenn auch alle anderen, also der entsprechend anderen Konfession, das mit auch mitbekämen? wie zum die Werte zum Beispiel in der islamischen Religion sind, in der evangelischen Religion sind, wenn man selbst katholisch ist. So.
Ja, voll.
Was so die, auch die kleinen Nuancen sind, weil ich denke mir oft, eigentlich ist es doch irgendwo doch alles ziemlich ähnlich so. Also, es sind zwar Unterschiede, die aber auch irgendwie über Jahrhunderte gewachsen sind, aber die Kern, ist es nicht sogar vielleicht sogar derselbe Gott? Also in diesen allen großen Weltreligionen und dann zu wirklich gemeinsam zu schauen, wo sind die Unterschiede und dann vielleicht auch dadurch festzustellen, so groß sind die Unterschiede nicht und dadurch halt auch besser zusammenzuwachsen.
Ja.
Und weil was halt zurzeit vor allem gemacht wird, ist, es gibt auch noch islamischen Religionsunterricht an manchen Schulen, wenn sie das wollen, dann schicken sie ihr Kind bitte dorthin.
Ja.
Und das finde ich irgendwie nicht gut. Die Utopie wäre eigentlich, ist am besten drei Lehrkräfte, einen katholischen, einen evangelischen und einen muslimischen und dann wird gemeinsam auch mit den SUS überlegt, wo sind die Werte, wie sind die unterschiedlich und was können wir alle davon mitnehmen?
Ja, zum Beispiel, das, was ich auch manchmal denke, also ich habe auch Rallye an der Schule unterrichtet in meinem Vikariat, also in der praktischen Ausbildung zum Pfarrer und da einfach nochmal gemerkt, dass auch viele von den evangelischen Schülerinnen und Schülern, die haben halt keine Ahnung davon, ne?
Ja.
Manchmal hätte ich lieber bei den Muslimen unterrichtet, weil die waren noch mit Feuer dabei zum Teil, so, ne? Die hatten mehr Ahnung auch einfach.
Naja.
So, und da habe ich auch manchmal gedacht, ich glaube, es würde vielen Schülerinnen und Schülern auch gut tun, nochmal mehr diesen Vergleich zu haben direkt. Und so, und ich sag mal, Fachwort ist da so komparative Theologie, also so vergleichende Theologie.
Mhm.
Und da glaube ich, wäre auch ein Gewinn drin. Und gleichzeitig finde ich es eben total wichtig, dieses irgendwie mit weiter drin zu halten, beizubehalten, sich bewusst zu machen, es gibt keinen neutralen Religionsunterricht.
Mhm.
Weil man immer von und vor allem keinen neutralen, was sind eigentlich die grundlegenden Werte meines Lebens. Ne? Und da irgendwie das irgendwie mit da mit reinzubringen weiter, dass man das irgendwie da drin behält. So, das finde ich total wichtig.
Das kann ja auch transparent gemacht werden. Ich finde, wir müssen jetzt nicht nur Philosophieunterricht machen. Das wollte ich damit nicht sagen.
Ja.
Aber ich glaube, dass wenn wir selbst konfessionellen Unterricht öffnen würden und den interreligiösen Dialog dadurch stärken würden, hätte das ja auch einen Mehrwert. Das kann aus meiner Sicht ein evangelischer Theologe, ein katholischer Theologe oder ein islamischer theologisch ausgebildeter Mensch machen.
Ja.
So, also es geht mir nicht darum, dass wir diese Konfession komplett rausnehmen, aber das Öffnen für alle SchülerInnen.
Ja.
So, das wäre für mich der Punkt. Damit rede ich, damit dieser Dialog nochmal gestärkt wird. Transparent gegenüber Elternschaft und transparent gegenüber SchülerInnen und gegenüber auch allen anderen Menschen.
Ja.
So, und dadurch, glaube ich, wäre auch das, was du meintest, mit den gemeinsamen Werten nochmal, auch die herauszuarbeiten vielleicht. So, also, als ich ein Projekt für Geflüchtete geleitet habe, ging es am meisten um die Gemeinsamkeiten in unserem Glauben im Dialog.
Ja.
So. Und das fand ich nochmal irgendwie eine spannende Erfahrung. Und
voll.
Warum das nicht jungen Menschen ermöglichen.
Ja.
Und ich meine, das hast du eben auch gesagt. Andere religiöse oder andere Religionsformen sind nochmal viel mehr mit Feuer und Flamme dabei, auch junge Menschen.
Ja.
So. Und das auch nochmal wahrnehmen zu können. Also, dass andere junge Menschen das auch nochmal wahrnehmen. Dass
voll.
Vielleicht Glaube für andere Menschen nochmal viel mehr verankert ist.
Voll.
Als für die meisten Christinnen in diesem Land.
Ja.
Ja, das wäre nochmal volle Unterstreichung, so Begegnung zu schaffen, ne?
Ja.
Und auch im Religionsunterricht in der Schule, so, ne?
Ja.
Mir fällt gerade irgendwie ein, ich glaube, in Gelsenkirchen ist es eine Schule in evangelischer Trägerschaft. Die haben, meine ich, können ja alle nochmal recherchieren online, aber die haben, glaube ich, irgendwie so 5., 6. Klasse oder so konfessionell, dann irgendwie so 7., 8., 9., 10. übergreifend mit verschiedenen Religionen und dann irgendwie Oberstufe wieder konfessionsgetrennt oder sowas.
Mhm.
Finde ich auch
wahrscheinlich
interessant.
Wahrscheinlich fürs Abi, damit das irgendwie wieder...
Ja, genau. Kann man auch drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall so Begegnungen nochmal fördern, so, ne?
Ja, ja, voll.
Ja.
Um nochmal hier, also von wegen Jugendgruppen und so, also ich habe auch zwischendurch mal mit einem Klassenkameraden mal eine evangelische Gruppenstunde irgendwie so bei seiner Kirche besucht, weiß ich noch. War auch schön. Ich meine, wir haben ja nie was Religiöses gemacht, ne? Aber das ging also auch ganz locker so. Man musste jetzt nicht da sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich katholisch, aber jetzt darf ich hier nicht sein oder so.
Ja.
Sondern man hat halt einfach irgendwie nachmittags irgendwas gemacht und das war auch gut
klar.
So. Und ich glaube, oder ich vielleicht, wenn man dieses Kooperative noch mal ein bisschen mehr stärkt generell, dann würde man auch vielleicht auch parallelgesellschaftliche Strukturen so ein bisschen aufweichen können. Dass eben auch muslimische Jugendliche nicht immer in ihrer eigenen Bubble hocken, sondern dass man halt gemeinsam irgendwie halt was macht.
Ja, und gerade auch bei diesem Thema Glauben, ne? Also weil viele Menschen, die irgendwie nach Deutschland, nach Europa kommen, die aus dem islamischen Land irgendwie kommen, die halt ein völlig anderes Religionsbild, für die eine völlig andere Rolle in ihrem Leben.
Das stelle ich auch immer wieder
und bei da eben auch in Begegnung kommen, in Gespräch kommen. Wird bestimmt allen Seiten gut tun.
Ja. Aber auch da, was du sagtest, ich meine, selbst die konfessionellen Jugendverbände sind in Dachverbänden zusammengeschlossen mit migrantischen Selbstorganisationen. Ne? Also ich glaube, dass auf diesen
Verbandsstrukturen
und Ebenen, dass da ganz, ganz viel Dialog stattfindet. Und natürlich gibt es dort auch im katholischen Spektrum, kenne ich mich aus, auch eher konservative Jugendverbände und aber auch Jugendverbände, die eher sehr linksorientiert sind, wo dann auch wirklich der Glaube nochmal eine ganz andere Rolle spielt und vor allem nochmal das Aufdenken gegen Obrigkeiten in Institutionen. So.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch nochmal auch an vielen Stellen den Dialog fördert, wenn wir das stärken würden. Wir könnten das jetzt politisch betrachten mit Förderung des Kinder- und Jugendförderplan, so das zu streichen und politische Bildung zu streichen und damit auch das nochmal nicht mehr zu haben, eine ganz schwierige Frage. Und deshalb glaube ich, dass das in Schule es vielleicht nochmal ermöglichen würde, weil es natürlich nochmal eine Pflichtinstitution ist, wo alle jungen Menschen hingehen müssen. Deshalb würde ich das schon sehr begrüßen. Und ich finde dieses Konzept, was du eben vorgestellt hast, aus Gelsenkirchen oder was?
Meine ich Gelsenkirchen, ja, ich glaube schon.
Irgendwie eine sehr spannende Idee.
Das ist, glaube ich, eine evangelische Gesamtschule. Also jetzt aus dem Kopf so, ja.
Krass, dass aus Gelsenkirchen mal wirklich eine spannende Idee kommt.
Ja, die haben auch schon mehrere Preise gewonnen als Schule. Ja. So. Geile evangelische Schule. Ich kenne die überhaupt nicht, egal.
Ja, aber vielleicht ist sie auch gar nicht in Gelsenkirchen. Aber doch. Wir können ja nochmal recherchieren. Kommt in die Shownotes.
Also. Genau. Falls es falsch ist, schreibst du dazu. Dann machst du mal so einen Einspieler. Nee, war nicht Gelsenkirchen, sondern keine Ahnung was.
Apropos Einspieler. Sollen wir einmal hier, wir sind so mitten im Thema drin, aber sollen wir einmal unsere nochmal ein bisschen was von unseren Kindern erzählen? Wir können ja gleich noch weitermachen, aber vielleicht einfach mal so eine Kategorie abfahren hier. Zum Beispiel eine Runde hochbegabt.
Hochbegabt.
Was habt ihr mitgebracht?
Ja, ich erzähle mal das, wo ich vorher überlegt habe, ob ich es erzähle. Also erstmal hochbegabt. Ja, egal. Unsere Tochter kann tatsächlich schon ziemlich gut reden, so.
Ja.
Und das führt dazu, dass sie sehr viel kommentiert von dem Institut.
Ja.
Und die läuft bei uns zu Hause manchmal einfach so ohne Windel rum. Weil wir auch versuchen, die schon manchmal aufs Klo zu setzen und sowas. Und dann letztens hab ich irgendwie Wäsche abgehangen oder sowas und die steht da irgendwo rum. Und auf einmal sagt sie, und dann kackt sie in dem Moment auf den Boden.
Einfach so in der Wohnung.
Ja. Und dann manchmal ist es so, dass sie es rechtzeitig checkt und dann irgendwie das sagt. Und da war es aber leider schon zu spät und kackt halt auf dem Boden. War zum Glück trocken, ging gut weg.
Ja, das. Ich habe auch überlegt, was ich heute so bei Hochbegabt mal erzählen soll. Aber ich glaube, ich schließe mich da einfach mal an diese Geschichte. Weil das war ja vor allem im Sommer auf dem Balkon. Da habe ich halt auch gedacht, okay, komm, dann lässt den Finn jetzt hier mal ohne Windel rumlaufen. Das ist ja für den auch schön, wenn er die Windel mal ausziehen kann. Ja, einen kleinen Pool da, Planschbecken da auf dem Balkon gehabt und so. Und dann, in dem Moment, die Windel war noch nicht lange aus, hockte sich hin und legt auf jeden Fall auch eine schöne formschöne Wurst auf die Balkonplatten.
Ja, ja.
Aber auch die war gut wegzumachen. Ging gut. Aber hat er leider noch nicht kommentiert.
Hat nicht A dazu gesagt,
das konnte er in dem Moment noch nicht, aber er hat es nonverbal schon deutlich gemacht, dass es da gleich zu was kommen wird. Aber dann war es auch schon zu spät. Ja, Fäkalhumor. Was hat Oskar so gemacht?
Ja, passt ganz gut in die Reihe. Er hat so gerade die Angewohnheit, auch morgens, wenn wir los wollen oder irgendwo hin wollen, sagt er laut Kack. Spannt sein Gesicht an und es ist vor allem gerade, wenn ich nach Bielefeld zur Kita pendel, mal sehr schön, dann nochmal 10 Minuten verwenden zu müssen, ihn wickeln zu müssen.
Super.
Genau, das macht auch immer sehr viel Freude.
Ja, du meinst also, er macht das auch mit Absicht, genau
ich
dann.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt.
Wenn er dann so extra.
Die sind halt hochbegabt, ne?
Ja, genau. Die wissen genau, was abgeht, ja. Ja. Ja, sehr schön. Also ich habe auch überhaupt in diesem Podcast noch viel zu selten über irgendwelche Fäkal-Stories gesprochen, die ja bei Kindern durchaus häufig vorkommen.
Ja.
Man ist es gewohnt, ja. Ein Thema hast du eigentlich angesprochen, als du mich angeschrieben hast.
Genau.
Und das passt sehr schön in diesen Papa-Podcast eigentlich rein. der ja so ein bisschen, wie ich das in der ersten Folge genannt habe, gegen das Matriarchat sich so stellen soll. Also früher nannte man das die drei Ks. Genau. Küche, Kind und Kirche. Richtig. Sind die Aufgabe der Frau. Es ist also die Religionserziehung auch heute hauptsächlich Müttersache. Das war die Leitfrage, die du sozusagen gestellt hast. Ja, das war mein Aufhänger, so, ne?
Ja. Ich dachte, komm, wenn ich in einen Podcast gehen kann, ich spreche ja gerne, also grundsätzlich gerne über Religion, ne? Theologie. Und allem, ne? Schon Ambivalenz und sowas, klar, bla bla bla. Aber grundsätzlich gerne darüber, dachte ich mir, das ist ein super Aufhänger, gerade für so einen Podcast, ja. Nicht die Mama. Genau, also zum Beispiel, es ist ja, also in vielen Religionen, im Islam meistens, in der katholischen Kirche, sind es ja die Männer, die vorne stehen. Mhm. Aber die Frauen, die das ganze Ding tragen. Mhm. So. Und es sind häufig auch zum Beispiel bei, also weiß ich jetzt aus meiner Erfahrung von anderen Kollegen, die evangelische Pfarrerinnen sind, sind häufig die Mütter, die sich melden für eine Taufe oder auch für eine Hochzeit. Mhm. So, das zieht sich dann weiter fort, so, ne? Also, es ist häufig dann eher die Frauen, die irgendwie den Religionsbezug haben oder zumindest ihn nach außen hin kommunizieren. Ja. Und dann dachte ich mir, komm, das ist noch ein guter Aufhänger, dass ich irgendwie mein Thema hier reinspielen kann.
Woran meint ihr, liegt das? Dass es gerade die Frauen sind, die das forcieren und durchbringen wollen.
Bei mir ist es nicht so. Mehr kenne ich gerade, wo du das so ansprichst.
Bei mir auch nicht, aber...
Ich finde deshalb, ich habe keine Idee. Und ich merke aber auch manchmal, dass ich mich in so einer Blase befinde, wo ich auch mit Männern darüber spreche, was ist Glaube für dich und was bedeutet das. So, und dafür habe ich auch lange genug Tag religiöse Orientierung mitgeteamt und gestaltet. Deshalb finde ich diese Frage, woran glaubt ihr, dass das liegt? Denke ich mir, weiß ich nicht. Weil ich das nicht
ist
so,
das überhaupt,
ist das überhaupt
ein Phänomen?
Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein Phänomen ist und dass es auch Menschen gibt und Beziehungen gibt, wo das schon auch irgendwie dann eher an der Frau ist. Aber ich habe keinen Erklärungsansatz, weil ich mir denke, verstehe ich nicht. Weil das ist für mich immer so abwegig, weil ich finde, das ist für mich sowas partnerschaftliches, was wir gemeinsam entscheiden. Ja. Und auch das mit dem Taufen, Nicht-Taufen ist auch eine gemeinschaftliche Entscheidung. Ja. Ich kenne aber auch Menschen, die sagen, die Mutter gibt die Religion weiter. Und das ist.
Ja, das war ja bei meiner Familie auch so. Genau. Mein gesamter Haushalt ist evangelisch, aber die Mutter, also meine Mutter, die eigentlich in diesen Haushalt hineingekommen ist, die bestimmt unsere Religion sozusagen.
Ja, also bei uns natürlich auch anders, ne? Klar, meine Frau und ich. Also wir haben ja beide einen großen Bezug zum Glauben irgendwie und zur Religion. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einfach mit Erziehung ist ja so zumindest klischeemäßig und traditionell einfach Frauensache. Und ja, du sagst es ja auch immer, Alex, also 2% nur der Männer, die irgendwie 100% Elternzeit machen, 12 Monate. Also es ist immer noch einfach. Und und irgendwie Glaubensweitergabe hat irgendwie schon auch viel mit Erziehung zu tun. Mit dem, wie gestaltet man den Tag so, ne? Also bringt man da irgendwie mit rein, dass man irgendwie betet zwischendurch oder dass irgendwo eine Bibel rumliegt oder dass man in den Dom geht und irgendwie ein Licht anzündet oder so. Wenn es halt vor allem die Mütter, also das wäre jetzt so eine Idee von mir.
Ins Bett bringen.
Ins Bett bringen, genau, das ist auch so ein typisches Ding, so. Ja.
Lieder singen, viele Lieder, die man singt, sind religiöse Texte.
Genau.
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, ne? Das ist das schöne alte Lied.
Ja,
das aber ein bisschen gruselig ist, aber
auf jeden Fall. Genau.
Das ist ein sehr gruseliges Lied. Nicht mitsingen.
Und das andere oder traditionelle oder Klischee-Ding oder was auch immer, dass halt Frauen ja angeblich mehr über Gefühle reden, so, ne? Mhm. Ob es tun oder nicht, ist ja egal, sind wir dahingestellt so. Und die Religion, wie ich sage, hat schon auch viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Das wären jetzt so meine Ideen, die ich irgendwie so spontan dazu habe.
Ich glaube, es liegt auch an der, vielleicht auch an der Suche nach Gemeinschaft. Wenn man die erziehende Mutter, die zu Hause ist, wie ja die traditionelle Rolle nun mal ist, auch immer noch heutzutage, aber vor allem in unserer Generation, als wir Kinder waren, der Mann hatte halt seine sozialen Bezüge und seine Freunde und Kollegen und so halt auf der Arbeit. Genau. Und danach noch im Sportverein oder
genau.
So.
Ja, genau.
Die Frau, die den ganzen Tag zu Hause ist, braucht ja auch irgendwie ein paar sozialen Austausch. Ja. Und den findet sie halt häufig dann auch in der Kirchengemeinde, denke ich.
Voll, da gibt's ja auch oft Mutter-Kind-Gruppen oder sowas. Mutter-Kind-Gruppen, ne? Traditionell, mittlerweile zum Glück auch häufig Eltern-Kind-Gruppen so, aber ja, voll.
Aber auch das ist sehr muttergeprägt.
Ja, total.
Auch da merke ich auch immer wieder. Ich habe auch noch andere Kurse gegeben, das auch Eltern mit zwei oder mehr Kindern hieß.
Ja, und ich glaube,
das war irgendwann ein Mann da und genau. Aber das ist, ich finde nochmal diesen Erziehungsaspekt, den du eben gemacht hast, weil das natürlich traditionell, glaube ich, eher die Frau die Erziehung gemacht hat.
Ja.
Das vor allem nochmal für mich, das finde ich sehr logisch, weil dann natürlich auch die Religionsweitergabe über Erziehung passiert.
Ja.
So, wo auch sonst. Und natürlich auch vielleicht von dem Menschen gestaltet wird, der am meisten Zeit mit dem Kind verbringt.
Ja. So. Genau.
Ja.
Das wäre zumindest ein Erklärungsansatz, finde ich nochmal. Ja.
Auch wenn beide durchaus glauben, auch die Väter sind durchaus auch religiös, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die weniger religiös sind als die Mütter, aber ich glaube, die Mütter tragen es halt weiter an die Kinder, weil sie halt dafür zuständig sind oder waren, ne? Also in der Tradition. So.
Und ich finde
es halt auch, weil sie halt auch was brauchen, und gerade Kirche braucht immer Leute. Und gerade wenn dann so eine Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und kocht und Kinder erzieht, dann sucht die halt vielleicht trotzdem irgendwie nach einer Beschäftigung, wenn die Kinder dann im Kindergarten oder in der Schule sind. Und dann, bei uns, bei der Kommunion oder bei der Firmung, die Katechetinnen waren alle Frauen. Und das waren alles irgendwo die Mütter von irgendwem. Ne? Ja. Die Väter waren halt immer arbeiten und die Mütter brauchten auch was zu tun. Und deswegen dann eben so Katecheten, die dann halt so, also die den Firmenunterricht gemacht haben und so. Waren alles Mütter. Ja. So. Und da kommen wir quasi zum Anfang zurück, dass Kirche halt irgendwie auch viel Gemeinschaft schafft. Voll. Also Gemeinde schafft Gemeinschaft. So.
Voll. Aber also umgekehrt finde ich es auch immer so wichtig, Väter, Papas nochmal zu ermutigen, auch darüber zu reden. Und jetzt also über ihren Glauben zu reden, und wenn sie nicht sagen, sie glauben nicht, aber zumindest über ihre grundlegenden Werte des Lebens, um mit ihren Kindern zu reden. Ich finde es so wichtig, also dass Kinder da auch verschiedene Sachen mitkriegen, also von Mama und von Papa oder von beiden Papas oder von beiden Mamas oder was auch immer für Konstellationen so, wie sich Familie zusammensetzt, dass auch da die Ermutigung, auch die Menschen männlichen Geschlechts irgendwie zu ermutigen, darüber zu reden. So. Ja. Weil die es ja auch haben. So.
Sowohl mit PartnerInnen als auch mit Kindern. Genau. Also ich glaube, dass da auch da wieder Dialog stärkend und auch irgendwie nochmal zu dem, was mir wichtig ist, zu stehen. Und das sind, wie du es auch mehrfach gesagt hast, diese Lebensfragen. Und das wird jeder Mensch eine Haltung.
Genau.
Also nicht, es geht nicht nur um Meinungen, rein sachliche, sondern es geht ja auch ganz viel um die eigene Haltung zu meinem Leben und zu dem Leben in Gemeinschaft und Leben anderer, und diese Haltung auch kundzutun. Da würde ich dir absolut zustimmen und auch ermutigen.
Kann man heute noch katholisch werden? Jetzt müssen wir einmal
hier
den Elefant in den Raum ansprechen. Also nicht dich, Flo, sondern
so breit ist er nicht,
das Thema, meine ich.
Ich finde es eine sehr spannende Frage, und ich würde sagen, erstmal, um das sehr schnell und kurz zu beantworten, weil auch dort haben wir gerade einen Blick auf die ganzen negativen Dinge, die passieren. Das ist auch gut so und zu Recht. Und ich finde, es muss auch mehr Aufarbeitung passieren, und die muss noch transparenter passieren, als sie es derzeit tut. Allerdings passiert auch was. So, es steht auch in vielen Medien nochmal, dass es irgendwie klar ist, es gibt auch an anderen Stellen auch Fälle, die nicht schön sind. So, katholische Kirche guckt jetzt aber hin, und wie gesagt, immer noch zu wenig, und ich finde, es muss mehr passieren. So. Aber deshalb glaube ich schon, dass man katholisch werden kann oder dass Menschen das tun können, wenn ihnen das wichtig ist und sie natürlich vielleicht aus bestimmten theologischen Gründen gerne katholisch sein möchten. Mhm. Ja, so, das ist ja irgendwie dann erstmal die Grundfrage. Wenn es nur um Gemeinschaft geht oder nur um den Kita-Platz, das, was wir eben hatten, dann würde ich sagen, darüber können wir streiten. So, aber irgendwie, wenn einem das wichtig ist, würde ich sagen, macht das bitte. So. Und auch die katholische Kirche braucht Menschen, die kritisch denken und die es äußern. So. Und nicht nur.
Ich würde gerade sagen, gerade die brauchen.
Genau. Und nicht nur Menschen, denken, die vielleicht hinterherrennen und obrigkeitshörig sind und dadurch natürlich auch ein System stärken, was ich persönlich auch als Katholik ablehne. Und da gibt's ja viele Ideen, warum ich das ablehne, und das ist Unfehlbarkeit des Papstes, würde ich ja auch in Frage stellen, weil ich sage, dass irgendwie einen Menschen als unfehlbar zu bezeichnen, ist schon für mich irgendwie auch eine Dreistigkeit, und das aus dem Glauben heraus zu argumentieren, fällt mir sehr, sehr schwer. So, und ich bin froh, dass ich auf jeden Fall auch die Haltung gegenüber PriesterInnen und PfarrerInnen geändert habe, dass es nicht mehr dieses nur noch nach oben schauend ist, sondern auch, dass da kritisch hinterfragt wird, was macht dieser Mensch dort mit anderen Menschen? So, und dann reden einmal über Kinder, wie gehen die mit Kindern um, aber auch was ist für ein geistiger Missbrauch? So, ne, auch bei heranwachsenden Menschen.
Ja.
So, und deshalb, mit einem kritischen Blick, warum mache ich das und in welche Gemeinde vielleicht auch? Weil ich glaube, dass viele Gemeinden vor Ort wirklich gute Arbeit machen und auch viele Priester vor Ort wirklich gute Arbeit machen und Pastoralreferenten auch irgendwie zum Teil am Verzweifeln sind, weil natürlich die politische Institution dort irgendwie wirklich Steine in den Weg legt und wirklich immer mehr herauskommt, was irgendwie man dann trotzdem noch vertreten können muss. Und da auch katholische Jugendverbände machen einfach wirklich gute sozialpolitische und auch kirchenpolitische Arbeit an vielen Stellen. Deshalb, ja, ist die Antwort von mir als Katholik.
Ja, also, ich finde auch, ja. Jetzt ein bisschen verkürzt. Nein, also ich glaube, das Ding ist ja, worum es häufig geht, sind ja die ganzen Missbrauchsvorfälle, ne?
Naja.
Also, die ganze andere Sache, finde ich, ist auch wichtig zu diskutieren. Also, dass keine Frauen Priesterinnen werden dürfen, dass die Priester nicht heiraten dürfen, dass irgendwie Männerbünde, dass irgendwie Hierarchien und sowas. So, was Hauptding ist ja auch im letzten Jahr, letztes Jahr sind über 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, so viel wie vorher nie. So.
Ja.
Und die sind ja ausgetreten wegen den Missbrauchsvorfällen.
Ja.
So, und wie die katholische Kirche damit umgegangen ist. Ja.
Und das ist ja auch zu Recht, weil wenn man das immer so vor Augen hält und vergleicht mit einem Sportverein, so einem überregionalen Sportverein, wenn da sowas vorgekommen wäre und das publik geworden wäre, diesen Sportverein würde es nicht mehr geben. So.
Und genau da würde ich einhaken.
Okay.
Und dem würde ich sogar komplett widersprechen.
Ah ja.
So, gut. Also aus verschiedenen Gründen. Also erstens, ich habe Ferienfreizeiten auch für staatliche Einrichtungen gemacht. Dort musste ich nie ein Führungszeugnis ablegen. Vor einigen Jahren noch. Mhm. So.
Ja, ja.
Das muss ich bei der katholischen Kirche schon sehr, sehr lange, sobald ich im Kontakt. So ein Führungszeugnis schützt nicht. So, das will ich damit nicht sagen, aber es ist zumindest eine Hürde mehr als viele staatliche Einrichtungen und auch Sportvereine legen. Gerade was institutionelle Schutzkonzepte angeht, müssen staatliche Einrichtungen und Sportvereine müssen jetzt erst damit anfangen, was in katholischer Kirche schon seit 5 Jahren ein Riesenthema ist, wo alle Kirchengemeinden, alle verwandtlichen Gruppen ein Schutzkonzept haben müssen, wo es um TäterInnen-Strategien geht und, wo es um Schutzräume geht, Ansprechpersonen und solche Dinge. Deshalb glaube ich wirklich, und das will ich wirklich komplett widersprechen, dass es bei Sportvereinen einfach weniger hingeguckt wird und bei anderen Institutionen auch als in der katholischen Kirche und medial weniger groß gebündelt wird. Also,
ja, klar.
Das sind so die beiden Punkte, warum ich sage, das glaube ich nicht. Und bei Sportvereinen wird es dann noch verharmlost. Also siehe Fußball, so ein Klaps auf dem Po, das passiert, das ist aber normal.
Voll oft.
Und das ist bei einem Trainer, bei einem Jugendlichen, das passiert. Und da wird aber gesagt, ja gut, das gehört dazu.
Ja.
Irgendwelche Rituale beim Duschen oder, das gehört dazu. Und da muss man halt sagen, ja, okay, so, und dann trauen sich vielleicht junge Menschen auch nicht, das nochmal Kunst zu tun, weil es natürlich nochmal eine andere Abhängigkeit auch ist. Deshalb, also, ne, damit bin ich ganz, ganz vorsichtig, ob das mit anderen Institutionen vergleicht. Und null verharmlosend, was in Kirche passiert.
Kein
das
Fall.
Möchte ich an der Stelle auch wirklich ganz wichtig zu betonen, dass es nicht verharmlosend, was in Kirche passiert, und wir müssen dann noch mehr hingucken und die Konsequenzen müssen noch größer sein für Menschen, die Missbrauch begangen haben, und Verschleierung darf nicht passieren.
Ja.
Punkt. Ich glaube, das sollten wir uns hier einig sein, dass das auf jeden Fall die Grundhaltung ist. So. Aber das mit dem Sportverein oder auch andere staatliche Gruppierungen oder Institutionen, da passiert es auch, nicht in dem Ausmaß und vielleicht mit anderen, nicht mit dem Machtvakuum, wie es in katholischer Kirche gerade passiert ist. Jäger sagt es eben mit diesen Männerbünden so.
Ja.
Machtvakuum gibt es aber auch an anderen Stellen und auch Männerbünde gibt es an anderen Stellen so. Deshalb finde ich da aber auch nochmal, muss genau hingeguckt werden, worüber reden wir.
Ja.
So.
Und ich schließe direkt an, zum Beispiel evangelischerseits. Wir kriegen erst so nächstes Jahr erst irgendwie so einen Bericht darüber. Das heißt, wir wissen gar nicht bis jetzt so wirklich, was die Ausmaße bei uns sind.
Mhm.
Klar, wir haben kein Zölibat, wir haben nicht so eine Männerstruktur, aber wir haben andere Strukturen, vielleicht das begünstigen. Ne? Wir wissen es einfach noch nicht so genau wie die Katholiken. Und ich habe, weil ich wusste, dass das so Thema wird, habe ich tatsächlich einfach nur mal so kurz eingegeben online, nur so irgendwie so ein paar Stichworte und direkt Fußball gefunden.
Mhm.
Und ich habe ein Zitat gefunden der Fußballspielergewerkschaft von 2021 oder sowas. Da haben die gesagt: Fußball ist ein Hochrisikoumfeld mit inadäquaten Kontrollen. Und dann habe ich bei Seite vom ZDF von 2022 noch was gefunden. Und da wurden so Gründe genannt wie Abhängigkeiten, Macht, Männerhierarchien. Abhängigkeiten, Macht, Männerhierarchien. Das sind irgendwie Dinge, die auch in der katholischen Kirche vorgeworfen werden, so, ne?
Ja.
Und auch Flo wieder unterstützend. Zu Recht würde ich sagen, es geht überhaupt nicht drum, irgendwie zu sagen, oh, die sind alle irgendwie nett so. Gar nicht so. Aber mich beschleicht manchmal der Verdacht, dass wir uns als Gesellschaft ein bisschen leichter mit tun, zu sagen, ah, die Katholiken, die sind sowieso ein bisschen irgendwie komisch, nicht so ganz von dieser Welt. So. Mhm. Und dass wir uns des Problems zu leicht entledigen. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass dieses Problem überall ist, wo Kinder und Jugendliche sind.
Ja, gut. Überzeugt.
Genau.
Ja, voll. Ja. Also.
Ja.
Und eine wichtige Frage, die muss aber überall nachgehen.
100%.
Sind, gerade mit diesen institutionellen Schutzkonzepten, die sind mittlerweile verpflichtend, wenn es um Fördergelder geht, auch im staatlichen
Kontext. Voll wichtig.
Ja. Ist absolut richtig und sinnvoll. Und dort gibt es Fortbildung zu. Absolut richtig alles. So. Aber auch das hat Kirche oder katholische Kirche auch schon 2-3 Jahre vorher mit angefangen.
Und nochmal, es geht natürlich gar nicht so was wie in der katholischen Kirche, dass ein Priester jetzt von A nach B verschickt wird, weil in A hat er irgendwie Kinder missbraucht, dann wird er nach B geschickt. Das geht überhaupt, das ist völlig abstrus.
Und das zu verheimlichen.
Das darf nicht sein.
Nein, das geht sowieso alles gar nicht.
Das geht nirgendwo, aber das ist halt, und gerade noch mehr Institutionen, und vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen manchmal zurecht bei Kirche, die irgendwie natürlich gewisse Werte vertreten wollen auch so, ne? Macht Sportverein vielleicht nicht. Und dann ist es vielleicht an manchen Punkten nochmal gerechtfertigt da und trotzdem ist es zu leicht.
Aber ich finde, der Punkt ist auch gut mit dem eben, das gehört halt dazu im Sportverein und stell dich nicht so an, was bist du denn für eine Memme, und dann wird es halt gar nicht deutlich oder so.
Und dass bei Kirche nochmal genau hingeguckt wird, weil die natürlich eine moralische Instanz einnehmen.
Ja, genau, voll, auf jeden Fall. Total.
Wirklich wichtig und sinnvoll.
100%.
Ja.
Ja.
Also. Da muss einfach insgesamt mehr hingeguckt werden. So, man muss aber auch einfach dieses Vertrauen haben, weil man bringt ja seine Kinder in solche Institutionen. Also ob es jetzt die Kirche ist oder Sportvereine, da
Schule.
Schule. Ne, ich muss ja dieses Vertrauen haben, sonst werde ich ja wahnsinnig. Sonst kann ich ja gar nicht mein Kind irgendwo mal alleine irgendwo lassen oder so. Ne?
Ja.
Und die letzte Frage, die sich mir dabei noch gestellt hat, ist: Du hast gerade gesagt, 500.000 Menschen sind ausgetreten aus der Kirche.
Letztes Jahr eine 500.000 ungefähr der katholischen.
Ja. Warum treten die alle sofort aus? Warum konvertieren die nicht? Wenn die merken, in der katholischen Kirche gibt es diese Missbrauchsvorfälle. Warum konvertieren die dann nicht zur evangelischen Kirche, wo bislang weniger oder keine oder so Vorfälle stattgefunden haben? Oder man halt auch weiß, dass es dort nicht so schlimm ist oder so. Ich denke mir, glauben die vielleicht alle doch nicht so stark? Also sind die vielleicht, also sind sehr viele Menschen einfach nur in der Kirche, weil sie halt getauft worden sind, aber eigentlich damit gar nichts zu tun haben und nehmen jetzt halt diese Situation als Stein des Anstoßes, die sich jetzt endlich aus der Kirche auszutreten, weil sie eigentlich zwar in der Kirche sind, aber gar nicht glauben.
Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt Menschen, die sehr bewusst ausgetreten sind, und dort gibt es aber auch im Kirchenkontext prominente Menschen, die sich wirklich sehr bewusst dafür entschieden haben, auszutreten, weil die sagen, wir schaffen das nicht mehr, wir halten es nicht mehr aus, es gibt keine Veränderungsprozesse und die gibt's. Und ich glaube auch, dass Kirche nicht mehr den Stellenwert hat, wie es mal in der Historie war, und es manchmal diese Loslösung von diesem Gemeinschaftsleben in Gemeinde vor Ort einfach deutlich weniger ist, weil das auch aus meiner Sicht in einigen oder von Institutionen nicht mehr immer so gewollt ist, wir natürlich auch weniger Personal in den Kontexten haben, so dass das auch nicht mehr so aufrecht erhalten werden kann. Das fängt bei Jugendarbeit an, so, und da macht Kirche auch an vielen Stellen nicht mehr das, was sie mal gemacht haben, und hört aber auch damit auf nochmal, dass Menschen sich auch loslösen von diesem institutionalisierten Glauben. Und ich weiß gar nicht, ob alle Menschen, die ausgetreten sind, gar nicht gläubig sind, oder ob sie sagen, okay, diese institutionalisierte Form und ich will weg von diesen Kirchtürmen, ob das nicht nochmal das Thema ist.
Ja, also ich kann weiter einfach für mich glauben, aber ich brauche jetzt gar nicht dafür, in einer Kirche zu sein.
Ich bin auch ambivalent manchmal, ob ich austrete oder nicht. So, weil ich natürlich sage, mein Glaube ist mir schon wichtig, aber ob dieses institutionalisierte, weil natürlich wirklich sehr, sehr viel da schiefläuft, halte ich nicht mehr aus, so, und diese Hierarchien, wo nicht mehr dran gerüttelt wird, ist für mich wirklich schwer auszuhalten dann, und deshalb ist das schon auch eine Ambivalenz in mir, so.
Ja.
Genau.
Also das Spannende ist bei den Austrittssachen, über Jahrzehnte sind immer mehr Leute aus der evangelischen Kirche ausgegangen als aus der katholischen. Es gab immer mehr Protestanten in Deutschland, mittlerweile gibt es mehr Katholiken. Hat verschiedene Gründe, aber einer ist eben die Austrittssachen, so. Jetzt im letzten Jahr war es aber mal eine der wenigen Ausnahmen, wo es umgekehrt war. Was ich damit auch sagen will, ist, die katholische Kirche hat offensichtlich mehr Bindungskraft und viele Leute unterscheiden gar nicht mehr.
Mhm.
Also viele Leute treten aus der evangelischen Kirche aus, weil sie sagen, ich finde den Papst kacke.
Ja. So.
Oder Missbrauchsvorwürfe oder was auch immer so, ne?
Ja.
Und da gibt's die auch so die verschiedensten. Also es gibt bestimmt die Leute, die austreten, weil sie sagen, irgendwie, dass das so das letzte Tropfen, das fast überlaufen bringt und mit Glauben kann ich sowieso nichts anfangen. Es ist mit Sicherheit die Leute, die austreten, sagen, ja, eigentlich ist mein Glauben mir voll wichtig. Und es gibt auch die Leute, die dann Protestanten werden.
Ja.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, in der evangelischen Kirche, die Leute, die engagiert sind, sind ganz viele Ex-Katholiken. Ne? Genau.
Ja,
aber auch da gibt es irgendwie so alles, ne?
Ja.
Aber klar, ey, es gibt auch Leute auf jeden Fall, die sagen, mein Glaube ist mir so wichtig, aber in der Institution, meistens dann Institution katholische Kirche, will ich nicht mehr sein. Ne? Das gibt's, glaube ich, da weiß ich keine Statistiken, aber glaube ich, in der evangelischen Kirche zumindest weniger. Sie sagen, mein Glaube ist super so wichtig bei den Institutionen, aber ich kann Bock mehr drauf. So.
Das will ich auch vermuten, weil natürlich die evangelische Kirche als Institution oft liberaler ist.
Genau.
Auch liberaler auftritt.
Genau.
So, natürlich gibt es auch Gruppierungen in evangelischen Landeskirchen, wo ich sage, ob die so liberal sind,
ja,
ist immer dahingestellt, aber die Landeskirche ist ja schon eher liberaler aufgestellt als die katholische Kirche.
Ja, voll, genau. Und gleichzeitig, Leute, die austreten, die sagen, mein Glaube ist mir total wichtig, ne? Gibt es auch klare Zusammenhänge, dass spätestens bei deren Kindern oder bei deren Enkeln sozusagen der Glaube nicht mehr so stark weitergegeben wird bei den Leuten, die in der Kirche sind. Also es gibt einen statistischen Zusammenhang zwischen Religiosität und Kirchlichkeit, also christliche Religiosität und Kirchlichkeit. So.
Ja.
Also sozusagen, es spielt schon eine Rolle, ob Menschen in der Kirche sind und auch ihre Kinder taufen lassen, dafür, ob die Kinder auch wieder wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher irgendwie dann selber irgendwie Glauben für sich entdecken und dazu ja sagen.
Mhm.
Ja, also dieses ich kann auch ohne Kirche glauben, ist irgendwie was dran und irgendwie auch nicht.
Ja, ja.
Aber damit ich bei dem, was du am Anfang gesagt hast, als du sagtest, ich bin nicht mehr getauft oder was?
Ja, genau.
Getauft sind wir immer.
Ja.
Und wir sind immer einmal christlich getauft, bin ich Christ. So, und das ist natürlich, also das ist natürlich...
Du kommst halt nicht mehr raus, nicht mehr, ob du willst oder nicht. So.
Kommen wir schon mal nicht in den Limbus, wenn wir irgendwie... ne?
Ja, aber das ist ja diese spannende Frage, wenn ich mich ein bisschen damit mit meinem Glauben beschäftige, ist das ja schon auch was, was mir ein bisschen Halt gibt. Also das ist ja genau der Punkt, warum ich sage, ich kann austreten, trotzdem kann ich gläubig sein und auch die Institution nutzen sogar.
Ja.
Also es wird mich ja niemand aus dem Gottesdienst rauswerfen, wenn ich einen guten Gottesdienst für mich gefunden habe.
Ja.
In welcher Form auch immer und wo auch immer, weiß ich trotzdem, ich kann da hingehen.
Ja.
Ja.
In der katholischen Kirche kann ich vielleicht jetzt nicht mehr beim Abendmahl teilnehmen. So. Aber auch da werde ich nicht zwingend gefragt.
Ja.
So, also ne, das ist ja auch nochmal das Thema.
Ja. Und da ist ja vielleicht auch wiederum, was du eben sagtest, also Kirche hat auch nicht mehr den Stellenwert in Gesellschaft. Hat sie vielleicht auch was Gutes, ne? Weil es auch nicht mal den Zwang in manchen Sachen hat und weil es auch nicht mal was Exkludierendes in so stark hat.
Mhm.
Also es hat ja auch, und früher wurde sie ja nochmal eher von der katholischen Kirche, weil klar war, wer ist ausgetreten so, wurde es nochmal eher nicht dann zur Kommunion zugelassen.
Es gab ja auch das Büßerjahr, wenn du ausgetreten bist,
dass
du erst nur ein Jahr lang weiterzahlen musst und sozusagen.
Das wusste ich
bevor
gar nicht.
Du dann wirklich ausgetreten
und
bist.
Und da würde ich auch sagen, es hat auch was Gutes, dass Kirche nicht mehr diese Machtstellung hat in Gesellschaft, die sie früher hatte.
Ja.
Okay. Auch als Kirchenmensch.
Ja, guck. Ja. Ja, am Ende nochmal ein ziemlich liebes Thema, aber auch ein super krasser Dialog, krasse Diskussion. Um das Ganze nochmal kurz aufzulockern, jetzt zum Ende hin, hätten wir nochmal eine Kategorie hier, ne? Nämlich nochmal einen Blick zurück auf uns als Eltern, auf uns als Väter, nämlich...
Solid Parenting.
So, wo haben wir uns denn mal was geleistet, wo man sagen würde, ui, oder naja.
Ja, ich kann ja nochmal anfangen, ne? Also, unsere Tochter hat lange in unserem Bett geschlafen, ne? Und dann gab es immer wieder Nächte, wo sie halt viel mit Körperkontakt, also zumindest dann besser geschlafen hat und dann meistens in meinem Körperkontakt, weil ich auch dann trotzdem schlafen kann, auch wenn ich irgendwie die im Arm habe oder sowas. Dann war es oft so, dass ich sie in der Mitte lag bei uns und dann manchmal irgendwie ist es mal passiert, dass sie auf einmal am Rand lag. Also da, wo halt nichts mehr daneben ist, so, ne? Also wir hatten auch kein Gerüst oder kein Schutz oder sowas. Und es ist lange gut gegangen. Und irgendwann nachts macht es auf einmal bumm. Und dann ist sie halt, ja klar, irgendwann muss es passieren, ne? Aus meinem Arm rausgefallen aus dem Bett.
Ja.
Schon mehrfach, aber es war irgendwie ziemlich bekloppt, weil eigentlich hätte irgendwie klar sein müssen, auf der Seite fällt sie irgendwann raus, so, ne? Großes Geschrei natürlich. Zum Glück nichts passiert, aber es war irgendwie, ja. Hätte ich mir vorher denken können.
Ja, das hat Finn zum Glück, was heißt zum Glück, aber einfach von vornherein nie gemacht. Er hat nie in unserem Bett geschlafen, ja. Und seit er 9 Monate ist, schläft er halt auch in einem eigenen Zimmer und dann halt auch gar nicht mehr. Also ich kann auch morgens versuchen, den irgendwie mal ins Bett zu holen, weil ich noch weiter pennen will. Das klappt in 1 von 10 Fällen vielleicht mal, dass er dann nochmal einschläft. Ja. Aber eigentlich ist dann auch vorbei. Dann, also deswegen konnte uns das nie passieren. Habt ihr denn ein mega hohes Boxspringbett oder so?
Nee, zum Glück nicht.
Teppichboden oder?
Holzboden.
Ja.
Genau, also zum Glück keine Fliesen oder Beton oder gar was. Es ist einfach besser, auf Holzboden zu fallen.
Ja, klar. Mhm. Okay, naja, gut. Ich glaube, das passiert.
Jedes Kind fällt mal runter, weiß ich nicht allermeisten, aber ja.
Flo?
Ja, am ersten Tag mit ihm alleine habe ich ihn 3 Etagen mit dem Fahrstuhl runtergeschickt. Es ist eine Glasscheibe in diesem Fahrstuhl, es ist ein sehr alter Fahrstuhl. Leider hat sich der Kinderwagen verhakt mit der Tür und ist nicht aufgegangen, sodass er irgendwie 10 Minuten alleine in diesem Fahrstuhl war, bis die Feuerwehr kam und die Tür geöffnet hat. Das war irgendwie einer meiner größten Schockmomente und ich habe alles alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir haben trotzdem noch eine gute Beziehung, weil wir verbringen immer noch viel Zeit mit dieser.
Und du hast den alleine da runtergeschickt, weil du nicht mehr mit reingepasst hast.
Du hast nicht reingepasst, oder?
Ich habe nicht mit reingepasst. Also doch, krass. Mittlerweile habe ich ein System gefunden. Seitdem ist er auch nie wieder alleine Fahrstuhl gefahren. Mhm. Und so. Das Gute war, ich konnte ihn natürlich direkt die ganze Zeit sehen. Meine Nachbarin war dabei. Wir haben ihn beruhigt bekommen. Er konnte uns hören.
Ja.
Weil die Tür schon aufgegangen, also das ist so eine Falltür. Die ist auch aufgegangen, aber die Tür zum ganz Aufmachen, die hat gehakt. Genau.
Boah.
Es war immer auch einer meiner größten Schockmomente.
Und dann noch der erste Tag mit ihm alleine.
Genau. Der erste Tag mit ihm alleine.
Ja, okay, krass. Ja, ja.
Deine Frau hat nicht gesagt, okay, das ändern wir doch wieder?
Nee, hat sie
zum Glück. Die hört das jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast. Naja. Gut, aber er fand es wahrscheinlich nicht so toll, aber es ging irgendwie.
Also, ach so, ja, er war auch gar nicht so beleidigt. Ja. Das war schon, er hat uns angeguckt und meine Nachbarin hat viel für ihn gesungen. So, niederländisch mit ihm gesprochen.
Okay.
Und das war schon okay für ihn. Das war auch wirklich nicht lange so, ne?
Ja.
So eine Feuerwehr kommt relativ schnell, wenn sie hören, Kind.
Irgendwas mit
so.
Kind, ja.
Dann sind die relativ schnell da. Und dann, als sie da waren, haben die einmal ihren Schlüssel angesetzt auf und dann war es auch gar kein Ding.
Ja, okay.
Und dann sind wir zum Markt gegangen.
Ja, krass. Ja. Passiert dem Besten. Ja, offensichtlich. Ja, also ich habe schon diverse Solid Parenting-Geschichten erzählt im Podcast. Eine neue hat sich letztens ereignet. Mein PC steht im Wohnzimmer am Fernseher angeschlossen. Mhm. Und ich sitze da auch oft und halt tipp irgendwas und so. Ne? Also ich arbeite auch mehr oder weniger auf der Couch am Fernseher mit dem PC. Und da habe ich so ein Funk-Tastatur- und Maus-Kombi und der ist ja immer so ein Dongle, den man dann vorne in den USB-Slot reinsteckt. Und manchmal vergesse ich den dann rauszunehmen, wenn Finn so davor rumtollt. So, und irgendwann letztens hatte er plötzlich diesen USB-Dongle im Mund. Und wir beide, anstatt haben uns erstmal mehr oder weniger kaputt gelacht, weil das so lustig aussah, dass er da auf einmal diesen Dongle im Mund hatte und haben in dem Moment, wo wir angefangen zu lachen, gemerkt, oh, wir sollten jetzt vielleicht nicht lachen. Er soll jetzt nicht merken, dass das lustig ist, was er da gerade macht. Und dann so, ha, 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 ho, ho, oh nein, also jetzt aber, nee, also nein, geht gar nicht. Und dann den Dongle da wieder aus dem Mund rausgepult, damit er den nicht verschluckt. Ja.
Und ist rausgekommen.
Ja, ja, also man kann dem ja schon was aus dem Mund rausholen. Halt diese das Solid Parenting war vor allem das erst Lachen und dann merken, Lachen ist jetzt gerade nicht so gut. Ja, ich muss halt einfach immer daran denken, das Ding oben aufs Regal zu legen.
So. Okay, in einer Situation, wo halt irgendwie geschubst oder getreten oder gebissen oder geschlagen wird oder sowas oder irgendwas anderes. Und im ersten Moment denke ich, oh mein Gott, ist das witzig.
Ja.
Also, ja, andere Situationen, egal. Und dann denke ich, oh nein, jetzt nicht lachen, sonst denkt ihr, das ist cool. Ja.
Ganz genau, sowas voll. Nämlich. Ja, das passiert auch in letzter Zeit halt immer wieder, weil der halt auch oft solche lustigen Sachen macht, die er eigentlich nicht machen sollte, aber halt trotzdem einfach mega witzig sind. So. Ja, mega witzig. Habt ihr noch was zu ergänzen zu diesem Thema, was wir heute jetzt hier besprochen haben? Jetzt enden wir quasi mehr oder weniger auf einer High Note, aber es könnte ja auch sein, dass in diesem Thema Religion und Religionserziehung es auch noch irgendetwas gibt, was ihr noch ergänzen wollt.
Nö, cool, dass du dich darauf eingelassen hast. Finde ich super.
Ja, ja, genau, danke. Ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Also nochmal das unterstreichen, was wir eben schon gesagt haben. Redet über eure Haltung dazu.
Ja, genau, voll.
Das ist das Einzige, was ich am Ende nochmal sagen möchte.
Mhm.
Genau, weil mir das wichtig ist. Und wenn es die Haltung ist, ich habe nichts mit Religion zu tun, aber ich habe ja trotzdem eine Haltung zu Lebensfragen. So, das finde ich wichtig. Auch als Vater.
Ja.
Ja, irgendwie Zeit mit seinem Kind. Und auch immer Vater sein wird.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und du hast vorhin noch gesagt, irgendwie von wegen, dass man, dass ja oft die Mütter die Emotionen rüberbringen und so. Ne?
Ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, auch das ist wichtig für die Väter, dass auch sie lernen, das auch mal zu tun.
Voll.
Ja.
Voll.
Ja. Hast du noch was zu ergänzen?
Nö.
Okay.
Danke.
Dann, ja, finde ich cool, dass wir das auch geschafft haben zu dritt, weil ich fand es irgendwie wichtig, dass wir hier irgendwie in dieser Konstellation halt miteinander sprechen, dass wir halt verschiedene Perspektiven haben. Ich hätte sonst vielleicht ein bisschen, ja, weiß nicht, schwarz-weiß-mäßig gefunden, dass wenn wir beide halt nur geredet hätten zum Beispiel, dass, ja, also deswegen finde ich es auch sehr schön, dass Flo auch dabei war, sozusagen als Mittelpunkt sozusagen. Und weil wir dein Wohnmobil benutzen konnten, perfekt. dadurch kam, glaube ich, ein sehr fruchtbares und sehr interessantes Gespräch zustande, was auch ziemlich lange geht schon. Deswegen würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zur Abmoderation. Das war's nämlich jetzt wieder mit dieser Folge Nicht die Mama. Und jetzt ist natürlich auch mal wieder euer Feedback gefragt. Also gilt die Gretchenfrage auch nochmal für euch an den Empfangsgeräten. Wie haltet ihr es mit der Religion? Das geht über feedback@nichtdiemama-podcast.de, über Instagram, Facebook und TikTok unter @nichtdiemama-podcast. Auf X, also Twitter, unter @nichtdiemamapod, wobei ich überlege, da nicht mehr lange zu sein. Und über die Website www.nichtdiemama-podcast.de. Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. So, und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Und so ähnlich was kann man auch bei Spotify machen. Da stelle ich nämlich auch immer jetzt eine folgenspezifische Frage. Die könnt ihr dann einfach mal beantworten. Und die wird natürlich auch in diesem Fall wieder die Frage sein, wie haltet ihr es mit der Religion? Also schaut einfach mal rein. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Und ja, das soll es für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal, dass ihr dabei wart und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nur noch 6047 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.